willkommen zum News Aktuell Podcast, dem Podcast rund um aktuelle Themen, Trends, Praxiseinblicke und Wissenswertes aus der Kommunikation und der Marketingbranche. Ich bin Janina von Jering und habe als Co-Host heute wieder meinen Kollegen Martin Maßmann mit dabei. Hallo Martin.
Hallo, auch von mir.
Heute zu Gast haben wir Grit Leithäuser. Sie ist Geschäftsführerin bei der Radiozentrale. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Das freut mich sehr. Hallo.
Frau Leithäuser, wenn man Ihre Vita sich anschaut, das ist sehr stringent und man könnte denken, Sie hätten das mit einem roten Faden von vornherein alles so geplant. Sie waren erst relativ lange bei der Top-Radio-Vermarktung, waren bei Orkla Media Sales und sind jetzt mittlerweile auch schon seit 13 Jahren bei der Radiozentrale. Zuerst als Leiterin für Marketing und Media Service, das auch sehr lange, und seit Anfang des letzten Jahres sind Sie Geschäftsführerin.
Das stimmt.
Fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Wie kam es dazu? War das von vornherein Ihr Wunsch, schon im Studium oder vielleicht sogar schon vor dem Studium in die Medienbranche zu gehen? Und war Radio oder Audio schon immer Ihr Steckenpferd? Oder ist es eher Zufall, dass Sie mit Ihrem Berufseinstieg gemerkt haben, so, das ist es, und dem Thema immer treu geblieben sind?
Ja, das könnte man denken, ne? Dass das so dann richtig durchgeplant ist, der rote Faden. Und das hat die sich schon 25 Jahren so überlegt. Das war überhaupt nicht so. Wie das immer im Leben so ist, hat man immer mehrere Möglichkeiten. Das war schon in meinem Studium so. Ich habe eigentlich Iranistik studiert und habe dann irgendwann während des Studiums entschieden, ich fange ein zweites Studium an, weil vielleicht ist es mit der Iranistik doch nicht so zukunftsträchtig. Habe BWL begonnen mit Schwerpunkt Marketing, beides auch abgeschlossen, und bin dann in die Suche natürlich nach dem ersten Job gegangen. Und das war Zufall, bin da gelandet in Berlin bei einem regionalen Fernsehsender, 1er Fernsehen hieß der, und bin dort eingestiegen. Das war mein erster Kontakt mit Medien. Das war überhaupt nicht geplant. Das war spannend, das war aber mehr in der Vermarktung angesiedelt. Und was ich eigentlich machen wollte, war ja Marketing. Also habe ich immer geguckt, wo findet man Marketing? Und auch da, durch einen Zufall, hieß es bei einem Sender in Berlin, 94.3 RF2, wird Vertriebsmarketing gesucht. Und ich wurde vernetzt und bin da auch der Höflichkeit halber hingegangen. Das macht man ja so, und dachte, naja, aber vom Fernsehen zum Radio gehst du bestimmt nicht. Ganz falsch. Da bin ich raus, und ab dem Moment hatte mich das Radio. Ein langer Prozess im Prinzip, weil von dort mit dem Aufbau des Vertriebsmarketings wurde das von Jahr zu Jahr spannender. Es kamen immer größere Aufträge, immer mehr Sender dazu. Am Ende war es die Top-Radio-Vermarktung mit 5 Sendern in der Vermarktung. Und dann habe ich nach 10 Jahren gedacht, gut, jetzt gehen wir mal weiter. Was kommt denn jetzt als nächstes? Wir gehen dann mal ins Internet. Zu Orkla Media Sales gegangen, da ging es vorwiegend um Online-Vermarktung, und habe aber relativ schnell festgestellt, das ist nicht mein Medium. Während ich beim Radio vorher noch war, in jedem Gespräch mit Kunden, ich konnte immer Geschichten erzählen, was die aktuellen Promotions sind, was hinter den Kulissen abläuft, was die Morgenshow plant. Also ich hatte immer Geschichten, und die wollten die Leute auch hören, und das konnte ich aber dann in der Internetwelt so nicht mehr. War eine andere Welt. Und da lag das, glaube ich, relativ nahe, dass ich zurückgegangen bin in die alte Heimat, nämlich zum Radio, und dann aber eben nicht mehr für 1 oder 5 Sender zuständig im Marketing, sondern für alle. Ja, so war das. Das klingt geplant. Es war immer die Entscheidung zwischen 2 Wegen.
Also haben Sie schon rechtzeitig gemerkt, dass Storytelling wichtig ist oder für Sie persönlich wichtig, und das macht einem ja gerade im Vertrieb, im Marketing, in allen Sales-Bereichen am Ende des Tages auch erfolgreich, dass man dem Kunden die Themen einfach gut rüberbringt und, wie Sie schon sagen, Storys erzählen. Manche haben dafür länger gebraucht, um das zu merken, Sie anscheinend schon sehr, sehr früh. Klasse.
Daraus besteht unser Zusammenleben, Geschichten zu erzählen, dem anderen zuzuhören. Das ist doch das, was das Salz in der Suppe ist. Das macht Spaß. Das interessiert die Leute schon immer. Und das macht ja Radio. Das macht ja Radio jeden Tag. Insofern war das alles ganz gut.
Die Radiozentrale ist mit Sicherheit vielen in unserer Branche ein Begriff. Ich vermute aber, dass nicht jeder sofort aus dem FF eine Definition geben kann, was ihre Ziele sind, was ihre Aufgaben sind, was ihre Mitglieder sind und wie sie die unterstützen. Mögen Sie uns vielleicht jetzt zu Beginn noch mal eine kleine Einführung geben? Was sind wirklich Ihre Schwerpunkte? Wofür sind Sie da?
Also die Radiozentrale wurde 2005 gegründet und übrigens nach einem Vorbild, was es schon in anderen Ländern gab. Das gab es schon in UK, das gab es schon in den USA, die sogenannten Radio Advertising Bureaus. Bis dahin hat im Prinzip das Marketing für Radio wesentlich stattgefunden durch die beiden großen nationalen Vermarkter, Radio Marketing Service für sich und die ARD Werbung auf der anderen Seite für die öffentlich-rechtliche Seite. Und irgendwann hatte man erkannt, es ist viel besser für die Gattung gemeinsam zu werben und zu arbeiten und hat sich zu diesem Schritt entschlossen, die Radiozentrale zu gründen. Und am Ende ist das ein Zusammenschluss auch wirklich von Privatradio und öffentlich-rechtlichen Radiosendern in Deutschland. Und es sind auch noch ein paar weitere Unternehmen aus der radionahen Industrie damit an Bord. Und das Ziel, was man sich damals auf die Fahne geschrieben hat und was heute nach wie vor gilt, ist, dass man im Prinzip so diese Bindungskraft und diese Glaubwürdigkeit und auch die Leistungsstärke, die Radio als Werbemedium ja hat, vermittelt. Und das geht auf nationaler Ebene, das geht auf regionaler Ebene, das geht bis hin auf die lokale Ebene. Wichtig ist, die Vorteile dieses Werbemediums den Werbepartnern im Markt bekannt zu machen. Und ich glaube, auch die Situation heute, die zeigt, wenn es uns nicht längst geben würde, müsste man uns eigentlich jetzt heute spätestens erfinden, weil es umso wichtiger ist, die ganzen Radiothemen gemeinsam zu lancieren. Das ist einfach klar. Was wir machen sehr, sehr viel, hat sich auch über die vielen Jahre sehr entwickelt. Eigentlich ist es auch das, was unheimlich Spaß macht. Das ist ein großer, bunter Blumenstrauß an Aktivitäten und an Projekten, die wir hier machen können. Relativ weit voran, die kennen Sie sicherlich alle, die sogenannte Gattungskampagne. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Die läuft seit Anfang 2007 und ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile haben wir an die 150 verschiedene Motive on Air gebracht und versuchen da immer wieder den Fokus auf dieses Medium zu richten. Ne? Erreichen Sie immer die Richtigen. Geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Am Ende sind Werbung treibende ja auch Radiohörer und die erreichen wir über diese Kampagne. Dann sind wir natürlich Mitveranstalter beim Deutschen Radiopreis. Da sind wir Gesellschafter. Das ist so das große Glanzlicht für die Gattung Radio, wo wir unsere Macher ehren, die sonst hinter den Mikrofonen nicht wirklich immer so präsent zutage treten. Aber die werden dort mal ins Rampenlicht gestellt. Haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder die Veranstaltung. Freut mich sehr.
In diesem Monat, glaube ich sogar, oder?
Richtig, am 10. September kann ich vielleicht auch nachher kurz was zu sagen, aber trotz Corona, viele Veranstaltungen sind ausgefallen, viele mussten abgesagt werden, aber der Radiopreis findet statt und ich halte das auch für ganz wichtig, weil die Macher, die wie gesagt sonst hinterm Mikrofon stehen und ihr Rampenlicht nicht bekommen, die bekommen das dort. Für die ist das ein Ritterschlag, da zu gewinnen. Wir machen aber auch eine ganze Menge Fachveranstaltungen, also da kann ich ja nennen den Radio Advertising Summit, den es schon seit vielen Jahren gibt und wo wir jedes Jahr ca. 1000 Vertreter aus der Werbebranche und Radiobranche zusammensammeln und uns einen Tag nur um Audiothemen kümmern. Wir haben den Deutschen Podcastpreis letztes Jahr mit 12 anderen Partnern ins Leben gerufen. Auch eine Kooperation, die hätte man sich so vorher nicht vorstellen können. Das sind ja alles Player aus dem großen Audio-Universum und gar nicht nur aus dem Radiobereich, aber da entsteht was Neues und auch da sind wir mit dabei und versuchen das zu etablieren und dem Medium dort auch irgendwo einen Rahmen und eine Bühne zu geben. Um die Radiowerbung sozusagen in der Kreation zu unterstützen, haben wir seit 5 oder 6 Jahren den Radio Advertising Award etabliert, sozusagen der Kreativ Award für Audiowerbung in Deutschland, einfach um zu zeigen, Audiowerbung, manche trauen sich ja nicht so gerne ran. Audiowerbung ist, wenn sie richtig kreativ und mit Leidenschaft gemacht wird, auch wirklich unterhaltsam. Die macht Spaß und die erzählt Geschichten. Solche Projekte machen wir. Es gibt Pilotprojekte, wo wir bestimmte technologische Entwicklungen, die in den Sendern passieren, auch mit begleiten, mit verfolgen und auch darüber der Öffentlichkeit, sag ich mal, das in die Öffentlichkeit tragen, um zu zeigen, Radio entwickelt sich weiter. Also Radio ist mittlerweile nicht eben nur im UKW oder im IP-basierten Bereich alleine nur tätig, sondern es gibt Projekte, wo über Smart Speaker Technologien entwickelt werden, wo ich mit meinem Radiosender sprechen kann, also interagieren kann. Solche Sachen, die gibt es, die werden vorangetrieben und das begleiten wir und manchmal gibt es dann auch Sachen wie aktuell gerade, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Wir haben gerade jetzt in diesem Jahr, was ja wirklich besonders ist, einen Musiktitel mit der Radiolandschaft zusammen entwickelt und mit vielen Künstlern, wo wir einfach sagen, das, wofür der Titel steht, das ist das, wofür Radio steht. Also warum nicht mal so einen Kanal versuchen und verwenden? Radio, Musik, Künstler, das gehört zusammen. Und natürlich tun wir auch vieles für unsere Mitglieder. Wir haben so knapp 80 Mitglieder aus der deutschen Radiolandschaft hier an Bord, öffentlich-rechtliche und private natürlich. Und da entwickeln wir Labs, wo wir die weiterbringen, ihnen sagen, was gerade sich entwickelt, wo die Trends hingehen, wie andere oder einzelne Sender oder Player vielleicht Cases umgesetzt haben, die sehr erfolgreich waren, damit man auch untereinander lernen kann. Also kurzum, eigentlich sind wir so das große Netzwerk. Wir bringen die alle zusammen, die in unserer Branche relevant sind und sich tummeln. Und das machen wir mit ganz vielen Projekten bis hin zu Marktforschung natürlich oder auch Auftritten auf Kongressen. Also der Strauß ist wirklich wahnsinnig bunt und das macht auch wirklich Spaß.
Ja, das merkt man schon. Und auf ganz viele Themen kommen wir, glaube ich, gleich auch noch zu sprechen.
Ich glaube, man merkt auch, mit wie viel Leidenschaft Sie dieses Thema auch wirklich behandeln.
Ja, ich brenne dafür.
Das merkt man. Sie bilden ja bei der Radiozentrale ein Geschäftsführungsduo mit Lutz Kuckuck. Lutz Kuckuck ist auch Gründungsgeschäftsführer und seit 2005 Geschäftsführer. Wie haben Sie sich das jetzt mit der Doppelspitze aufgeteilt? Und wie war das, als Sie in die Geschäftsführung gerückt sind? War das erstmal ein kleiner Umbruch, weil er schon seit 2005 Geschäftsführer ist? Oder profitiert man da sogar noch von der Erfahrung des jeweils anderen? Also jemand, der schon ganz lange drin ist und vielleicht Sie mit neuen Impulsen? Wie war das damals?
Naja, beides kann man eigentlich sagen. Ich bin ja selbst seit 2007 in der Radiozentrale und insofern haben wir da auch von Anfang an ja schon immer eng zusammengearbeitet. Ich habe das Marketing verantwortet, genau, er war der Geschäftsführer der ersten Stunde übrigens. Und man profitiert immer von jemandem, der so viele Jahre in dieser Branche unterwegs gewesen ist. Er hat ja auch noch eine Historie im Radiobereich vor der Radiozentrale. Da kann man nur profitieren und da gibt es Erfahrungen, da gibt es Hintergrundwissen, da gibt es natürlich unheimlich viel zu lernen. Und ich glaube, so eine Doppelspitze macht auch ganz, ganz gut Sinn für so einen Übergang, dass man dann auch irgendwann mal natürlich das alleine machen kann. Wir haben uns jetzt aufgeteilt, tatsächlich. Wir kannten uns nun lange genug. Also wir hatten nun schon, weiß ich nicht, 11 Jahre zusammengearbeitet. Insofern war das kein so großer Sprung ins kalte Wasser, weil war ein fließender Übergang. Und er hat natürlich am Anfang auch das, wo er stark ist, die politischen Bereiche weiter bearbeitet. Das ist ja auch so ein Verband, so eine Plattform. Da hängen ja auch viele politische Gesellschaften. Zusammenhänge mit dran, so mit Gesellschaftern. Ne? Das hat er schon intensiv weitergemacht. Ich habe das, was ich auch vorher gemacht habe, mich sehr stark ums operative Geschäft gekümmert und dann natürlich auch mit neuen Kollegen, die dann an Bord gekommen sind, dieses operative Geschäft den neuen Kollegen irgendwo übergeben. Das ist ja auch eine Phase, wo man erstmal so einen kleinen Gleichschritt kriegen muss und in Routinen kommen muss. Und das Strategische haben wir eigentlich immer zusammen gemacht. Also da haben wir uns immer abgesprochen, weil ich glaube, da kann man auch nur erfolgreich sein, wenn man der gleichen Überzeugung ist und wenn man eine Strategie hat, also wenn man einen Plan hat. Insofern glaube ich, jeder hat seine Impulse gesetzt. Ich konnte viel lernen aus seiner Erfahrung, aber ich hoffe oder glaube einfach, dass er auch viel von meinen operativen Impulsen, die ich setzen konnte, mitnehmen konnte. Insofern, ja, war das ist das ein sehr gutes, starkes Team.
Bevor wir gleich noch mal ein bisschen stärker in das Thema einsteigen, habe ich noch eine persönliche Frage an Sie. Gerade wenn man so lange in einer leitenden Funktion ist, aber eher im operativen Bereich, klar, auch als Leiterin Marketing und Media Services werden Sie auch immer schon ein großes Stück strategisch gedacht haben, aber trotzdem waren Sie ja noch ein ganzes Stück dichter dran an den operativen Themen. Und Sie haben auch schon die Gattungskampagne angesprochen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das haben Sie maßgeblich mit auf die Straße gebracht und auch noch ganz viele andere große Projekte. Ist das jetzt für Sie persönlich komisch, dass Sie sich beim Operativen immer ein Stück weit zurücknehmen müssen, weil Sie viel stärker für die strategische Ebene verantwortlich sind? Vermutlich ist auch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Sie gibt in dem Bereich Marketing und Media Services und Sie eigentlich sich manchmal dabei ertappen, dass Sie ja der Kollegin oder dem Kollegen irgendwie gerne reinquatschen würden, weil es doch so lange ihr Fleisch und Blut war, für das Sie gelebt haben und jetzt sagen, okay, nee, ich bin eine Ebene darüber. Das muss ich schon in deren Hände irgendwie ein Stück weit legen.
Nee, ich glaube, das ist eher eine andere, so ein bisschen anderes Herangehen. Wir sind hier ein relativ kleines Team. Ich weiß nicht, Radiozentrale klingt sehr massiv, klingt so, muss ja eine ganz große Firma sein, sind wir gar nicht. Eigentlich sind wir so circa 7 Leute und das ist schon ein enges Team, das ist eine Taskforce. Ich schätze das ungemein. Das heißt aber nicht, dass diese kleine Taskforce das ganze Projekt oder alle Projekte hier stemmt, die wir tun, sondern wir haben uns so aufgestellt, wir verstärken uns immer immer von Projekt zu Projekt mit Sendern und Vermarktern, je nachdem, worum es gerade geht, um Marketing-Themen, um Sales-Themen, um Programm-Themen. Wir haben also immer die richtigen Ansprechpartner bei den Vermarktern mit in den Projekten. Insofern koppeln wir uns da wieder. Und was dieses kleine Team betrifft, also natürlich, loslassen ist am Anfang auf jeden Fall ein Faktor. Das muss man lernen, das muss man wollen. Gerade wenn man sich so enthusiastisch darum gekümmert hat und wenn alles so sein Baby irgendwo ist. Aber am Ende bleibt es ja auch das Baby von uns allen. Und dieses kleine Team hat den Vorteil, wir sind ganz eng beieinander. Wir können uns ganz viel abstimmen. Wir sprechen enorm viel miteinander. Und jeder hat gute Ideen. Kommt mal von links, von rechts, von vorne, von hinten eine gute Idee rein. Und dann ist auch relativ schnell so eine Meinungsbildung in diesem Team, erfolgt relativ schnell, sodass man dann gemeinsam eine Meinung hat und das wird dann umgesetzt. Und in der Umsetzung, finde ich, ist es auch wirklich schön zu sehen, dass eben andere Leute auch manchmal andere Ideen haben und da kommt einfach nochmal ein bisschen was Neues hinzu. Insofern reinquatschen ist eigentlich nicht an der Tagesordnung. Wir stimmen uns ab, wir wissen alle, wo wir hinwollen und wenn einer eine gute Idee hat, na umso besser, dann gehen wir neue Wege.
Sie haben es eben schon angesprochen, dass Sie natürlich auch viel sich in dem Bereich Marktforschung, Studien, Analysen natürlich positionieren, beziehungsweise da auch Ihren Mitgliedern ja einen Mehrwert mitgeben möchten. Es gibt ja die sogenannte MA-Audio-Analyse, die auch regelmäßig erscheint, die Sie auch immer mit in Ihrer Kommunikation aufnehmen. Das letzte Update war da gerade erst im Juli, was erneut die hohe Bedeutung von Audio belegt hat und insbesondere auch von Radio. Dort kam raus, dass allein 53 Millionen Menschen täglich Radio hören.
Wahnsinn, oder?
Also nicht, ja, ist unglaublich. Aber nicht nur UKW, sondern natürlich auch neu DAB Plus ist ja das neue Format und auch Online-Audio gehört dazu. Warum ist dieses Medium in einer sich ständig verändernden Medienbranche, wo ja wirklich ganz viel im Umbruch ist, warum ist Radio Ihrer Meinung nach da weiterhin so beliebt und hat einfach so einen konstanten und stetigen Fankreis, wenn man das Fankreis überhaupt nennen kann, aber Hörerkreis.
Ja, das ist erstaunlich und auf der anderen Seite ist es aber eben auch gar nicht erstaunlich. Also wirklich hören tun die Menschen ja im Schnitt um die 4 Stunden am Tag, im Durchschnitt. 4 Stunden am Tag, das muss man sich mal überlegen. Wenn ich mir überlege, aus anderen Studien wissen wir, dass wir mit unserem Lebenspartner irgendwie nur sowas um die 1,5 Stunden am Tag kommunizieren, ist das Radio natürlich wirklich der absolute Begleiter und der Freund und ja, der ist ständig dabei. Wir sind in diesem Jahr 100 Jahre alt, also Radio wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und manche erschrecken immer und sagen, oh, wie alt? Nein, das ist überhaupt nicht nostalgisch oder da ist eigentlich gar keine Spur von Nostalgie und ich weiß auch warum, weil ich denke, so dieses Prägnanteste, was diese Lebendigkeit von diesem Medium einfach so ausmacht, das sind die Menschen. Die Radiomacher, die wir jeden Tag da am Mikro hören und die uns früh wecken und begleiten und den ganzen Tag irgendwie auch begleiten, das sind auch Menschen und die hauchen diesem Medium ja am Ende auch Leben ein. Und deswegen ist es, glaube ich, schon so unverwechselbar und so nah. Die haben die gleichen Probleme, die sind auch Teil der Gesellschaft, unsere Moderatoren, die wir hören, die beschäftigen sich mit den gleichen Inhalten, die haben die gleichen Fragen im Alltag, im Weltgeschehen und die suchen die gleichen Antworten wie die Hörer eben da draußen auch. Und das ist das gleiche Thema, bewegt sie auch und das teilen sie dann mit ihren Hörern. Und deswegen, glaube ich, gehört dieses Medium und diese Moderatoren, die gehören einfach zum Alltag der Leute dazu. Und ich finde sogar, dass gerade dieses Jahr, was ja wirklich unter einem merkwürdigen Stern steht, das noch stärker deutlich geworden ist, dass so diese Mischung aus, was brauchen wir denn? Wir brauchen Informationen, wir brauchen Hintergrundinformationen. Nicht nur, was in der Welt passiert, auch was in meiner Region passiert. Ich will das wissen, ich muss das wissen. Ich brauche aber auch Unterhaltung und das alles ist so verlässlich zusammengetragen durch die Radiosender. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum dieses Vertrauen zum eigenen Sender so groß ist. Wir haben das ja abgebildet in ganz vielen Studien und in ganz vielen Befragungen, dass dieses Vertrauen in das Medium so groß ist. Und es wird auch immer mehr in diesen Fokus gerückt. Also da ist, glaube ich, das ist das Geheimnis.
Wenn man genau vor diesem Hintergrund nochmal die Marketingbrille aufzieht. 53 Millionen Menschen hören täglich Radio. 4 Stunden haben Sie gesagt im Schnitt. Dazu im Vergleich die Werbebudgets der verschiedenen Formate. Radio ist zwar in diesem Jahr um 15% gestiegen, glaube ich, liegt trotzdem noch deutlich hinter Fernsehen und Print. Überrascht Sie das manchmal auch vor dem Hintergrund, dass die Ressourcen, die man in Radiowerbung stecken muss, ja relativ gering sind und man trotzdem 53 Millionen Menschen erreichen kann?
Das ärgert mich. Und das ärgert mich schon seit vielen Jahren, seitdem ich mich mit diesem Medium beschäftige, weil es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass wir so eine intensive Reichweite und Hördauer haben oder Verweildauer, dass wir also so lange so nah an den Menschen dran sind und dass am Ende irgendwie 6% oder 7% der Werbeausgaben bei diesem Medium landen. Das ist überhaupt nicht gerecht und das ist ja auch der Grund, warum wir uns so sehr stark für dieses Medium einsetzen, einfach auch um dem Markt zu erklären, welche Möglichkeiten dieses Medium auch für die Marken hat. Wir sind schnell, wir können schnelle Reichweiten aufbauen, wir können schnell irgendwelche Abverkaufsaktionen starten. Also wenn Radio eine Aktion macht oder eine Kampagne macht, dann merkt man das auch relativ schnell als Kunde, weil die Leute kommen. Insofern, Radio ist relativ günstig und effizient. Das ist leider auch so und es ist aber auch unheimlich flexibel. Also das sind die ganzen Vorteile, die wir seit Jahren beten. Der Widerspruch der Nutzung zum abgebildeten Werbemarktanteil, der ist leider groß und da gilt es noch ganz viel Aufklärung zu betreiben, aber dafür gibt es uns ja.
Woher kommt das? Haben die Unternehmen das noch nicht begriffen oder was gibt es da für Gründe? Das ist so auch schwer zu verstehen eigentlich, wenn man sich ganz neutral mal die Zahlen anschaut.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, Radio ist ja auch regional und lokal. Natürlich kann man Radio national buchen, es gibt die großen nationalen Vermarkter und die Kombis, die also flächendeckend über Deutschland gebucht werden können. Aber Radio kann und muss oft auch regional gebucht werden. Das hat dann schon einen höheren Planungsaufwand, das muss man einfach sagen. Das heißt, in der Mediaplanung ist es etwas anspruchsvoller. Auch dafür haben sich in den letzten Jahren aber sehr viele Tools und Plattformen entwickelt, um es auch dem Agentur- und Werbemarkten möglichst leicht zu machen. Bis hin, dass man natürlich mit Radio sehr viel in Zielgruppen aussteuern kann. Wir kennen das ja alle. Es gibt Sender, die erreichen eher die 14-49er Zielgruppe. Dann gibt es aber auch Sender, die erreichen eher jüngere oder auch ältere Zielgruppen. Da muss man sich schon mit beschäftigen. Mediaplanung ist wichtig. Natürlich ist es vielleicht auch schick, einen Fernsehspot. Früher hat man gerne einen Fernsehspot in Südafrika gedreht, weil da ist das Licht einfach besser und das ist dann auch für die Werbungskunden natürlich ein spannendes Feld gewesen. Und oftmals wird Radio einfach auch kurzfristig gebucht und dann aber eben in nicht so hohen Kampagnenpreisen. Wir haben einen anderen Preis, also wir sind durchaus günstiger als andere nationale Medien. Wir werden oft auch zugebucht, wir werden oft auch als Verlängerungsmedium dazu gebucht und natürlich auch, um für Call to Action ganz kurzfristig irgendwas zu bewirken. Aber da ist viel Luft nach oben, gebe ich Ihnen völlig recht, da arbeiten wir dran.
Naja, und vor allem gerade, wenn man sich die Zahlen jetzt aus den letzten Monaten anguckt, die Studie, die ich vorhin erwähnt hatte, die hat auch ganz konkret sich angeguckt, wie sich ja das Nutzerverhalten oder die Hörer gerade in den Corona-Monaten verändert haben. Und die Studienergebnisse zeigen, dass gerade in den letzten Monaten in gewissen Bereichen nochmal ein deutliches Plus im Radiobereich war, was sich vermutlich genau dadurch erklären lässt, was Sie eben auch schon ausgeführt haben, dass Radio ein Vertrauensmedium ist. Und gerade in den letzten Monaten lechzten die Menschen einfach nach Vertrauen, aber vielleicht auch nach Kontakt. Also selbst wenn man mal in eigenen Unternehmen sich umschaut, es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht keinen Lebenspartner zu Hause haben, die vielleicht sogar auch erst relativ neu in der Stadt sind und die auf einmal in ihren vier Wänden gefesselt waren. Auch wenn sie zigmal am Tag eine Videokonferenz haben, das ist einfach nicht das Gleiche, als wenn man persönliche Menschen um sich hat. Und dass da irgendwie das Radio, was ja doch noch einen anderen Kommunikationsweg hat oder wo man sich anders abgeholt fühlt, als wenn man sich vor den Fernseher setzt, dass das da einfach ein großer Bonus ist, ist so auf den zweiten Blick total verständlich. Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass sie gerade in der jetzigen Zeit noch stärker nach vorne preschen können und sagen können, liebe Werbekunden, liebe Medienkunden, Radio ist grundsätzlich mega wichtig und es ist auch noch kostengünstiger und gerade in der jetzigen Zeit, wo alle vielleicht weniger Budget haben, macht es total Sinn, erst recht jetzt in Radiomarketing zu investieren.
Absolut richtig. Und das stimmt. Also das haben uns auch die Auswertungen gerade dieses Jahr in dieser schwierigen Zeit gezeigt, dass die, wir konnten das nicht über die normale MA abbilden, ne? Die hat also mit ihrer Ausweisung eigentlich schon bevor der Lockdown kam, die Befragungen waren schon beendet. Aber wir haben die Online-Audio-Reichweiten messen können. Die konnten wir uns ja wirklich angucken in den letzten Monaten. Und da sieht man einfach, die sind tatsächlich um 30-40% nach oben gegangen. Das heißt, die Abrufe sind massiv angestiegen, was uns einfach gezeigt hat, dass die Menschen sich dort sehr wohl gut unterrichtet und informiert gefühlt haben und natürlich auch diese Informationen gepaart mit Entertainment. Und was der Vorteil einfach in dieser Zeit jetzt auch gewesen ist, das ist eben dieser Vorteil von Radio. Ich wollte wissen, was in meiner Stadt gerade passiert. Wie sieht die Lage in meiner Stadt aus? Wo gibt es Hilfsangebote oder Initiativen? Wo brennt gerade irgendein Thema? Ich muss das ja wissen als Hörer, gerade wenn Zeiten wie diese anbrechen. Und da ist das Medium wirklich der perfekte Mix. Also ich kriege den übergeordneten Informationsflow, ich kriege den regionalen Informationsflow, der mich hier vor Ort interessiert. Und ein bisschen werde ich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen abgelenkt und aus diesem Tiefsinnigen rausgeholt mit Musik oder mit, ja, die Moderatoren haben ja ihre Geschichten auch alle geteilt, so dass ich wirklich das Gefühl haben konnte, ich bin begleitet, ich bin nicht alleine, da ist jemand, dem geht's genauso. Und das ist einfach wirklich, ich finde, in dieser schweren Zeit hat dieses Medium sich mehr und mehr wieder bewiesen und nochmal wieder bewiesen. Und dass wir uns verändern können, dass wir immer auf die Zeit eingehen können, die gerade ist, auf die Bedürfnisse der Menschen, oft verändern sich ja Dinge. Ich denke, das haben wir wirklich in den ganzen Jahren bewiesen. Wir sind relativ schnell auch da, wo den Hörern der Schuh drückt.
Was haben Sie in den Daten denn noch rausgelesen? Also klar, es sind in den letzten Monaten noch mal mehr Hörer gewesen. Ich glaube, es war auch so, dass gerade bei den großen klassischen Radiosendern, dass die wieder einen ordentlichen Zulauf bekommen haben. Aber was sehen Sie noch so aus dem Nutzerverhalten? Hören die Leute zum Beispiel zu anderen Uhrzeiten oder stärker über den ganzen Tag verteilt? Sonst gab es ja immer so einen Peak, gerade morgens und abends, wenn die Leute auf dem Weg im Auto zum Büro waren und wieder zurück. Also können Sie sowas sehen und glauben Sie, dass das vielleicht auch längerfristig von Bestand ist, diese Veränderung, weil jetzt zeichnet sich schon ab, dass die Menschen oder dass ein größerer Teil wahrscheinlich zu einem größeren Teil auch nach Corona im Homeoffice bleiben wird oder arbeiten wird und einfach die Flexibilität stärker nutzen wird. Das wird ja wahrscheinlich auch langfristige Effekte haben.
Ja, das stimmt. Also das konnten wir sehen, gerade in der Zeit, wo so, ich sag mal, ein Großteil der Bevölkerung, nicht alle Bevölkerungsgruppen konnten ja aus dem Homeoffice arbeiten. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Die an vorderster Front stehende Kassiererin oder Krankenpfleger und so weiter, die mussten natürlich weiter ihren Dienst tun. Aber alle Branchen und alle Hörer, die wirklich aus dem Homeoffice arbeiten konnten, das war eine Menge. Und da konnten wir auch tatsächlich sehen, dass sich so die Primetime, die ja früh irgendwo so 7-8 Uhr in der Regel gewesen ist in der Vergangenheit, die hat sich verschoben. Wahrscheinlich, weil man im Homeoffice länger geschlafen hat oder weil man den Weg im Auto zur Arbeit so nicht vollzogen hat oder im Bus oder in der Bahn, sodass sich einfach da die Nutzung wirklich so eher in die 9-Uhr-Stunde verschoben hat, konnten wir sehen. Das heißt, die Kurve hat sich leicht verändert. Ich gehe davon aus, je nachdem, was Sie gerade ansprechen, wenn sich in Zukunft unsere Arbeitswelt auch vielleicht ein bisschen verändern wird und es durchaus mehr Menschen gibt, die aus dem Homeoffice arbeiten werden, dass davon einige Effekte erhalten bleiben. Das wird man aber sehen müssen. Ne? Also da müssen wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Zeit erstmal abwarten und immer die Zahlen auch beobachten, messen, bewerten, wie sich das entwickelt. Radio hat den Peak morgens, abends werden viel Podcasts gehört, also daran hat sich nicht wirklich viel verändert, aber die Kurven kriegen eine leichte Angleichung, das ist richtig.
Es klingt alles so sehr positiv, als seien Sie die Gewinner in der aktuellen Krise. Ist dem wirklich so oder gibt es auch Bereiche, wo auch Sie sagen, puh, das ist gerade schwierig, auch da haben wir zu straucheln, weil sich einfach ganz viel drumherum verändert hat und da sind wir halt auch mit Leidtragende.
Also, das kann man ja in zwei Bereiche teilen. Ja, das gibt es. Und so gut wie Radio da draußen weiter wahrgenommen wird, der Hörer hat ja keinen Unterschied gemerkt. Ganz im Gegenteil. Der hat sich aufgefangen gefühlt und es lief für ihn alles so weiter. Allein was die Umsetzung dieser Programme betraf, das war, kann ich wirklich sagen, kein leichtes Spiel. Jeder Sender hat sich da auf diese Verhältnisse anders einstellen müssen. Die Sender haben die Teams aufgeteilt, damit die sich nicht begegnen. Die haben viel aus dem Homeoffice gemacht, haben also wirklich sehr stark in ihre Infrastrukturen, in ihre Abläufe eingreifen müssen, um dem Hörer das Gefühl zu lassen, wir sind weiter für dich da, so wie du das gewohnt bist. Das ist gelungen, aber das ist natürlich auch mit viel Aufwand und mit vielen Einschränkungen musste das passieren. Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch die wirtschaftliche Komponente. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen. Die Sender leben ja auch von den Werbeeinnahmen, die privaten im Übrigen ausschließlich. Und wir wissen alle, dass im März diesen Jahres der Werbemarkt massiv zusammengebrochen ist. Und wir wissen, wie viele Unternehmen heute vielleicht schon insolvent gegangen sind oder irgendwo unter Rettungsschirmen warten, dass sich irgendwelche Lösungen ergeben. Das ist bei bei weitem nicht so, dass das die Radiobranche nicht erwischt hat. Ganz im Gegenteil, man kann sich vorstellen, wenn der Werbemarkt so zusammenbricht, wie er das getan hat im März, April, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf Radiosender, die auf Werbeerlöse angewiesen sind. Das mittlerweile kann ich sagen, wenn man sich die Nielsen-Auswertungen, Nielsen-Statistiken anguckt, Radio ist von allen Medien eigentlich eins der wenigen Medien, die mit diesem typischen Faustszenario rauszugehen scheinen. Das möchte ich wirklich konjunktiv sagen. Wir haben bislang die Werte bis Juli vorliegen und tatsächlich sind in den Nielsen-Bruttowerten die Umsätze wieder auf das Vorjahresniveau 2019 gestiegen. Das sind Bruttowerte und das sagt noch nichts über die wirklichen Erlöse aus. Und da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz ist es auch unterschiedlich zu betrachten im nationalen und im regionalen Bereich. Also wir stellen im Moment gerade fest, dass in der nationalen Situation Radio schon auch wieder gebucht wird. Das sind die Branchen, die wir auch in den Blöcken ja hören und die auch wirklich wieder auf Radio setzen. Manche sogar jetzt verstärkt auf Radio oder neu auf Radio. Gelernt, das geht schnell und flexibel und bewegt schnell was. Aber die regionalen Märkte sind bei Weitem noch nicht so wieder zurück, wie man sich das wünschen würde. Und dann darf man auch nicht vergessen, also das hat auch einen Grund, ne, warum regionale Märkte, da wo Radio ja auch sehr stark verortet ist, in der Region sich noch nicht so zurückentwickelt haben. Es gibt durchaus noch viele Einzelhändler, die sehr leiden unter dem aktuellen Zustand, wo also tatsächlich auch noch nicht die Ampel wieder auf grün steht. Und gerade jetzt in den Sommermonaten, da sind bei vielen Radiosendern ja auch solche Branchen wie Tourismuswerbung on air gewesen oder Freizeitangebote oder Eventangebote, Konzerte. Diese ganzen Branchen gibt es im Moment nicht oder können im Moment nicht werben. Das heißt, die Einschnitte, die an dem Punkt einfach mal auch den Sendern wirklich, da drückt denen der Schuh, weil die können auch gar nichts machen. Und dann darf man auch nicht vergessen, 5 Monate und einige davon sehr hart, Umsatzverlust, die holt man auch nicht einfach so aufs Jahr gesehen wieder auf. Also so viel kann man ja gar nicht an Werbeeinbuchungen jetzt generieren, um das wieder aufzufangen. Insofern sind die Sender da genauso betroffen wie andere Branchen auch. Das ist nicht leicht. Ich hoffe, dass das mittelfristig sich wieder in irgendeiner Form beruhigt oder wieder einspielen wird. Aber das ist noch ein langer Weg.
Wobei Sie da ja auch unterstützen, das ist eigentlich eine super Überleitung, die eh so als nächste Frage auf meinem Zettel gestanden hätte. Sie versuchen gerade die kleinen Werbetreibenden, die Sie auch gerade angesprochen haben, die es im Moment besonders schwer haben, zu unterstützen. Sie haben eine Aktivierungskampagne gemacht. Wenn es im Radio läuft, dann läuft es im Leben.
Nee, dann läuft der Laden.
Entschuldigung. Aber dann läuft es vielleicht auch wieder im Leben. Ein freudscher Versprecher. Mögen Sie ein bisschen was zu der Kampagne sagen, wie die funktioniert, weil ich habe mich da ein bisschen eingelesen und ich finde, das ist eine ganz tolle Idee und vielleicht auch, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, weil Sie haben es angesprochen, Sie sind ein kleines Team und das trifft genau den Kern, den man im Moment braucht, aber erfordert natürlich auch viel Kreativität, sowas auf die Beine zu stellen.
Ja, gerne. Also wir kennen ja alle die Gattungskampagne Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, die seit 2007 läuft und die lief ja konsequent durch. Ich habe es vorhin erwähnt, 150 Motive circa und die ist ja auch sehr beliebt im Hörermarkt, aber auch im Kundenmarkt. Das spiegelt es uns ja immer wieder. Als die schwere Zeit im März begonnen hat, haben wir festgestellt, und das ist auch sowas, diese Tonalität dieser Kampagne hat nicht den Nerv der Zeit in diesem Moment getroffen. Wir haben sie wirklich ausgesetzt. Wir haben gesagt, wir können mit diesen Motiven, so wie sie angelegt sind, aktuell nicht auf die Antennen. Haben sie von den Sendern runtergenommen, weil sie einfach nicht in diese Zeit gepasst hätte. Und haben tatsächlich überlegt, was brauchen wir denn? Wir haben dann auch in der Zwischenzeit andere Dinge kreiert und auch über die Antennen geschickt, die so in der Zeit März, April ganz gut gepasst haben, die so den Zuversichtscharakter eher nach vorne ausgedrückt haben. Und tatsächlich, als dann im Mai oder Juni so ein bisschen die Öffnung ja wieder kam und durchaus einige Händler auch wieder über Werbung nachgedacht haben, haben wir gesagt, gut, das ist immer der Moment, man muss immer hinterfragen, ist das, was man tut, im Moment immer noch richtig oder muss man es rejustieren? Das war genau der Punkt. Wir haben gesagt, das stimmt, wir müssen jetzt kleineren und auch regionalen Werbungtreibenden, die sich vielleicht noch nicht getraut haben oder das bisher noch nie versucht haben, zeigen, dass wenn er Radiowerbung bucht, und so schwierig ist das übrigens gar nicht, da ein Motiv zu entwickeln und auch eine Buchung hinzubekommen, dass das ein sehr gutes Medium für ihn sein kann, um seine Geschäfte wieder anzukurbeln, weil auch diese ganzen Kunden ja das Problem hatten, sie mussten ja für sich wieder ihre Käufer, ihre Kunden in die Läden holen. Und da haben wir gesagt, gut, das ist der regionale Handel, den wir jetzt hier wachküssen wollen oder wecken wollen, den wir sagen wollen, denkt doch mal über Radio nach. Und so kam auch dieser Claim zustande, wenn es im Radio läuft, dann läuft der Laden. Die läuft seit Juni, diese Kampagne. Aber auch da, das ist ja auch ein Vorteil von Radiowerbung und es trifft uns dieses Jahr mehr als vorher. Vorher musste man auch Kampagnen, auch Werbekunden mussten das oft tun. Auch wir haben das getan, immer mal wieder rejustieren und gucken, passen die gerade noch in die Zeit. Und tatsächlich muss man sagen, die 5 Motive, die wir da entwickelt haben und die wir auch mit einer Website unterlegt haben, wo wir natürlich auch beweisen, dass Radio funktioniert. Die sind im Juni on air gegangen und wir haben jetzt entschieden, im August, Ende August, die passen nicht mehr so ganz von der Tonalität. Wir müssen unsere eigene Kampagne rejustieren, weil wir können nicht mehr rausgehen, jetzt wo alles wieder anläuft. Wir sind ja ein Stück weiter. Und auch das ist gut bei Radiowerbung, weil dieses Rejustieren geht recht einfach. Das geht auch recht schnell, so dass wir selbst auch jetzt wieder mit der eigenen Kampagne und kleinen Stellschrauben, an denen wir gedreht haben, neu rausgegangen sind. Wir haben die Kampagne, wie auch die Gattungskampagne, mit unserer Kreativschmiede Krawatz und Partner entwickelt in Hamburg. Mit denen arbeiten wir also schon seit sehr vielen Jahren zusammen und produziert werden die Spots immer von Studio Funk. Und am Ende sind wir dabei geblieben, dass wir gesagt haben, die Kreation, die muss eigentlich wie in der Vergangenheit pointiert sein, die muss humorvoll sein, das kennt man von uns. Wir wollen ja auch Zuversicht ausstrahlen und nicht so ernst rüberkommen. Und sie muss ein bisschen so mit dieser regionalen Einfärbung gepaart sein. So sind die Motive entstanden, die man alle auf radiobewegt.de auch findet. Am Ende sollten sie die Stärken, die Radio einfach hat, benennen und dann den hörbaren Beweis auch gleich mitliefern in diesen kleinen Geschichten.
Sie hatten ja noch eine andere schöne Idee und waren weiter fleißig in der Corona-Zeit und haben einen Song aufgenommen mit 18 Künstlern, Best of Us. Was war so ein bisschen die Geschichte dahinter, die Radiolandschaft zu einen? War das der Versuch?
Das ist keine Corona-Idee, möchte ich betonen. Das ist eine Idee, die zwar kurz vor und dann auch in der Corona-Zeit aufgekeimt ist, aber die perfekt reinpasste. Was wir wollten einen Song schaffen, der für diese Zeit steht, der so ein bisschen auch in dieser Zeit, die ja, wie gesagt, viele gesellschaftliche Probleme mit sich bringt. Und da meine ich jetzt auch nicht nur das Thema Corona mit ganz vielen Auswirkungen für die Menschen. Ich meine auch so Bewegungen wie Black Lives Matter. Ich meine Gleichstellungs-, Gleichberechtigungsbewegungen. Das ist eine sehr bewegte Zeit, in der wir sind. Und wir wollten nicht Danke sagen, wir wollten nicht Betroffenheit zum Ausdruck bringen, sondern wir wollten Zuversicht mit diesem Song eigentlich vermitteln und so Mut machen, Schulterschluss, nach vorne gehen, für den anderen da sein, eigentlich die ganzen Attribute, für die Radio steht. Und ich meine, wie geht das besser als mit Musik? Musik, Radio, die Künstler, das gehört zwingend zusammen. Das war nicht einfach, auch wirklich, so ist übrigens dann auch der Text entstanden zu diesem Song, Best of Us. Das war auch nicht einfach, weil unter normalen Zeiten hätte man 18 Künstler in ein Studio eingeladen, die hätten eingesungen und man hätte produziert und der Song wäre fertig gewesen. Hier war alles anders. Die waren alle zu Hause, die waren alle in ihrem Homestudio oder im Homeoffice, im Garten, wo auch immer sie gewesen sind. Diese Künstler sind ja im Prinzip genauso in dieser Zeit von 100 auf 0 zurückgefallen. Und die haben sich tatsächlich bereit erklärt. Es sind also sowohl deutsche als auch internationale Künstler, was dann auch gleich dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, Zusammenhalt, Gemeinsamkeit und das, was uns alle hier antreibt, das ist ja nicht an der Grenze zu Ende, sondern das ist ja eigentlich in der ganzen Welt irgendwo platziert. Das heißt, wir haben dann auch diesen Text durchaus in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, entworfen. Bis hin zum Bandnamen, die wir diesem Projekt gegeben haben. Da war die Diskussion relativ schnell entschieden. Wir brauchen ja einen Bandnamen, sonst kann man das auf digitalen Plattformen nicht einstellen. Und dann war das die Mischung aus dem deutschen Wort wir und dem englischen we. Das zieht sich also wirklich dahin durch. Und das Schöne ist, diese Künstler haben alle diesen Gedanken mitgetragen, den wir damit nach außen tragen wollen. Radio steht für diese gesamten Attribute, die ich vorhin genannt habe. Wir sind die Community, wir sind der Begleiter, der Freund. Die Künstler haben das alle pro bono gemacht. Das ist nicht selbstverständlich in ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und wir haben auch entschieden, dass die Erträge, die dieses Projekt wahrscheinlich mittel- und langfristig einspielen wird, über Streamings, über Downloads, die werden wir spenden. Und zwar gehen die an zwei Organisationen, Aktion Mensch und Viva Con Agua, weil wir einfach den Gedanken, den wir damit haben, bis zum Ende durchziehen wollen. Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Ich verrate, glaube ich, nicht so viel, dass wir jetzt auch ab 4. September ein Musikvideo dazu haben. Das Video hat länger gedauert, aber wir können halt Audio. Video bei uns länger. Ein hängt aber mit der Logistik natürlich zusammen, dass 18 Künstler, die sich selbst gefilmt haben beim Singen, auch nicht einfach so leicht zu koordinieren sind. Ich bin sehr, sehr stolz, dass diese Künstler sich dazu bereit erklärt haben. Und ich merke auch selbst den Spirit, der von jedem dieser Einzelkünstler ausgeht. Das ist authentisch, das ist echt. Und ich hoffe, dass dieses Lied vielen Leuten gefällt, von vielen Leuten gestreamt, gedownloadet wird und wir damit viel Erlöse für diese beiden gemeinnützigen Organisationen einspielen können und da einfach was Gutes tun können, was weitergeben können.
Perfekt. Dann werden wir auf jeden Fall das Video verlinken, weil wenn unser Podcast online ist, dann ist das Video auf jeden Fall auch online.
Genau.
Dann kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik. Früher haben wir mal gefragt, unsere Zuhörer kennen es wahrscheinlich schon, wie sieht unsere Branche in 5 Jahren aus? Diese Frage wagen wir aktuell nicht zu fragen, weil es eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht. Aber vielleicht mögen Sie einmal kurz berichten, was sind so die nächsten großen Projekte, die Sie vielleicht noch nicht erwähnt haben, die so in den nächsten Monaten anstehen? Und wie sehen Sie die Zukunft des Radios in den kommenden Monaten und vielleicht sogar in den nächsten 1 bis 2 Jahren?
Ja, wirklich dynamische Zeit, ne? Also die nächsten Projekte sind natürlich jetzt erstmal der Deutsche Radiopreis, das ist ganz klar. Der steht direkt vor der Tür und das ist ein wichtiges Projekt. Nichtsdestotrotz planen wir natürlich auch die großen Events in irgendeiner Form für 2021 schon an. Das ist ja klar, der große Vorlauf, den man braucht, den braucht man dann eben auch. Mal gucken, was wir dann live machen können oder welche Alternativen wir haben können. Stichwort Deutscher Podcastpreis, Radio Advertising Summit. Aber das ist auch eine spannende Frage in dieser Zeit. Wir hinterfragen momentan alle unsere Maßnahmen, alle unsere Marketingmaßnahmen ständig. Und eigentlich tun wir das, ich würde fast sagen, 4-wöchentlich. Wir stellen das immer wieder auf den Prüfstand. Und dann kommt es nicht selten vor, dass wir Dinge nach einem Monat umpriorisieren, weil die Zeit einfach so ist, wie sie ist. Insofern kann man sagen, das ist eine große Herausforderung. Ich sehe das aber eher als Chance. Und wenn man Marketingfrau ist, dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass man das als spannende Zeit empfindet. Weil nichts ist im Moment Routine, nichts läuft, wie es vorher gelaufen ist. Und es sind halt unheimlich viele mögliche Veränderungen dabei drin. Es sind Chancen, die man ergreifen kann, die hätte man sonst wahrscheinlich gar nicht ergriffen. Wie meine Branche, unsere Branche in 5 oder in 2 Jahren aussieht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Audiomarkt, der ja jetzt schon in den letzten Jahren massiv gewachsen ist, der wird weiter wachsen. Das ist ein sehr dynamischer Markt, alleine durch diese vielen Ausspielwege, die ja dazugekommen sind. Die digitalen Ausspielwege. Und da meine ich jetzt gar nicht nur die IP-Ausspielwege oder die Livestreams im Netz. Wir haben Apps, wir haben Smart Speaker, wir haben Smartphones, über die wir Audio ausspielen. Und es kommt immer mehr noch dazu. Da wird sich noch viel entwickeln. Das heißt natürlich auch, dass in diesem Audio-Kosmos, der so stark zunimmt, auch andere Wettbewerber mit an Bord sind. Aber auch das ist ja eine Chance. Auch das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man sich selber weiterentwickelt, dass man selber guckt, okay, wo entwickelt sich der Markt hin? Welche anderen Player sind da jetzt? Was machen die? Was heißt das für uns? Wie können wir neue Produkte oder neue Services, Dienstleistungen entwickeln? Und so ist das auch in der Radiobranche. Radio ist ja mittlerweile nicht mehr nur der Livestream, der über UKW oder IP-basiert ausgespielt wird, sondern die Sender nutzen ja diese anderen Kanäle, die ich gerade alle genutzt habe, sehr unterschiedlich und auch mit sehr kreativen Dingen bis hin dazu, dass sie Content entwickeln, den sie so auf der Antenne nicht ausspielen würden, aber viel tiefergehenden Content in Podcasts und Co. verpacken und auch damit die Leute ja erreichen. Das heißt, Radio, das ist das robusteste Medium, ist meine feste Überzeugung überhaupt. Radio ist wie so ein Chamäleon. Wir haben das in unserer DNA, wir passen uns permanent an, deswegen mache ich mir um das Medium, mache ich mir keine Sorgen. Im Gegenteil, ich bin mega gespannt, was in 2 Jahren alles dann normal geworden ist oder Alltag geworden ist. Wir entwickeln jetzt Buchungsplattformen, ne, wo wir es dem Werbemarkt leichter machen können, bestimmtes Inventar zu buchen. Es wird auch neue Tools noch geben, die sich da entwickeln werden. Von denen wissen wir heute noch gar nichts. Der Podcast-Markt wird weiter wachsen. Da werden sich auch Dinge etablieren. Also ich sag mal, in 2 Jahren, wir können ja gerne nochmal sprechen, haben sich definitiv nochmal neue Horizonte geöffnet. Wichtig ist, dass wir diese beiden Welten bespielen. Das ist im Übrigen auch der Vorteil, den Radio hat, den andere Wettbewerber in der Form ja nicht haben. Wir haben den analogen Ausspielweg, wo wir wirklich die Massen erreichen, wo wir Reichweiten haben, die uns treu sind, die ganz nah bei uns sind, die uns vertrauen. Und wir haben jetzt zusätzlich noch diesen digitalen oder die digitalen Wege, sind ja viele, wo wir einfach mit neuen Content-Angeboten noch aufwarten können und uns sozusagen komplett breit aufstellen können. Wichtig ist am Ende, glaube ich, einfach, dass wir, das werden wir aber, das, was im Mittelpunkt steht, der Mensch. Also, dass wir das nie aus den Augen verlieren, weil das ist das, wofür die Hörer uns jeden Tag einschalten. Und wie gesagt, das tun sie, 53 Millionen tun es jeden Tag. Und dass wir ihr Vertrauen weiter genießen, dass wir ganz nah weiter das Ohr am Hörer haben. Aber da mache ich mir keine Sorgen, das tut Radio seit 100 Jahren. Warum sollte sich das ändern?
Klasse, vielen Dank, Frau Leuthäuser, für diese spannenden Einblicke. Ich finde, es war so ein bisschen auch wie so eine Motivationsrede. Jeder, der irgendwie vielleicht Zweifel hatte oder das Radio abgetan hat mit, ach, das ist doch langweilig, egal für mich als Werbemedium oder für mich privat als Zuhörer, ist es definitiv nicht so. Das haben wir in den letzten 50 Minuten, glaube ich, oder haben Sie definitiv bewiesen. Und ja, insofern bleibt mir nur vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke, für Ihre Zeit. Und ich bin in der Tat sehr gespannt, wie das weitergeht. Und das mit dem Revival in 1 bis 2 Jahren finde ich eine sehr gute Idee, Martin. Ich glaube, das schreiben wir uns schon mal groß in den Kalender.
Gerne.
Wir freuen uns drauf. Ja.
Dankeschön. Tschüss.
Na klar, vielen Dank. Tschüss.